So, und bei mir ist jetzt die künstlerische Leiterin und damit Programmverantwortliche der Donau-Eschinger Musiktage, Lydia Rilling. Wir sitzen hier in einem engen Stübchen und sie hat sich hier hereingeschält. Hallo Lydia.
Guten Abend.
Ja, fragen wir doch gleich mal als erstes, wie ist die Stimmung?
Die Stimmung beim Festival ist bisher fantastisch. Wir haben das Festival gestern eröffnet mit der Eröffnung von vier Klanginstallationen, einer Podiumsdiskussion. Und dann heute ging es weiter mit einem Festakt, bei dem wir 75 Jahre SWR bei den Donau-Eschinger Musiktagen gefeiert haben. Und nun also das erste große Konzert in einer ganz und gar vollen Barsporthalle, in die passen gut 1000 Personen. Und so viele Leute wollten auch herkommen, um diese vier neuen Werke uraufgeführt von dem SWR-Symphonieorchester zu hören.
Also ich habe jetzt mal nach der Stimmung gefragt, weil da steckt das Wort der Stimme drin. Und wir haben am Anfang beim Auftritt von François Xavier Roth, man möchte es jetzt nicht verschweigen, wir haben ein paar Buhrufe gehört, die sich natürlich jetzt gegen François Xavier Roth, gegen den Dirigenten gestellt haben. Das sind die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs, die gegen ihn laut geworden sind. Der hat sich auch dafür entschuldigt. Aber solche Stimmen, die lässt man natürlich zu. Also man unterdrückt sie auch nicht. Das ist auch in diesem Festival so erlaubt. Jetzt hat das Festival auch ein Motto. Das gehört ja dazu. Voices Unbound. Das sind also diese entfesselten Stimmen. Jetzt, was sind denn in diesem Jahr die entfesselten Stimmen? Und wir sagen jetzt mal nicht die Proteststimmen.
Ja, das Festival bietet in diesem Jahr oder stellt ins Zentrum des Programms Komponistinnen und Komponisten, die ihre Stimme erheben. Und zwar, das ist natürlich ganz wichtig, sowohl im wörtlichen Sinne als auch im übertragenen Sinne. Das heißt, wir haben die Entfaltungen von Stimmen von Komponistinnen im ganz wörtlichen Sinne, aber natürlich auch, die ihre Stimme erheben für künstlerische Anliegen, für politische Anliegen. Also da entfalten wir im Laufe von 3 Tagen von insgesamt 14 Veranstaltungen, Performances, Installationen, eine große Spannbreite. Was es heißt, die Stimme zu erheben, die zu singen, aber auch zu singen, auch das wird immer wieder vorkommen, wie die menschliche und die instrumentalen Stimmen sich auch miteinander verbinden können.
Genau, das fand ich jetzt auch interessant bei dem Stück von Turgut Erçetin. Also das ist ja nicht in dem Sinne ein klassisches Konzert. Es ist ja nicht so dieses Konzertieren, sondern die Klarinette setzt sich da ja immer ein bisschen ab. Und die, ja, mit diesen Multiphonics, diesen Obertönen und so, die singt ja auch irgendwie ein bisschen. Das ist ja doch auch so eine menschliche Stimme. War das so ein Ansatz auch bei diesem, also dass dieses Stück jetzt da hineingekommen ist oder...
Also als Turgut Erçetin dieses Stück begonnen hat zu komponieren, das ist natürlich eine ganze Zeit her. Und ich glaube, was Turgut Erçetin als Komponisten gerade auszeichnet, ist, dass er einerseits ein sehr komplex denkender Komponist ist, der sich von vielen Dingen anregen lässt. Er hat sich sehr viel mit Raumkonzepten, mit Verräumlichung von Klang beschäftigt, mit komplexen Modellen. Er sich hier anregen lassen auch von architektonischen Modellen aus Anatolien des 12. Jahrhunderts. Für ihn ist aber Komponieren auch immer eine ganz zentrale soziale Aktion. Er hat sich seitdem er begonnen hat, dieses Werk zu schreiben, immer wieder mit Musikerinnen und Musikern aus dem Orchester getroffen, mit ihnen gesprochen, mit ihnen gearbeitet, und eine Folge dieser Arbeit haben sie natürlich gehört in diesen sehr kammermusikalischen Duos, der Klarinette, der singenden Klarinette mit dem singenden Cello, mit dem Klavier und mit der Harfe, wo also aus diesem ja großbesetzten oder doch relativ großbesetzten Orchester dann plötzlich kammermusikalische Momente entsprangen.
Ja, und so ein bisschen auch Dialogsituation. Ne?
Absolut, genau.
Ja. Und es ist natürlich auch ein Stück eigentlich sehr still. Das Orchester bewegt sich ja dynamisch relativ unten. Eigentlich, da passiert ja nicht viel Lautes. Dann haben wir dieses Stück davor gehört von Marc-André, das ja auch so ein Stück der Stille war, auch des Verschwindens. Ne? Also wir haben es auch damit zu tun, ja, Stimmen können irgendwie auch verklingen.
Absolut. Und was man, glaube ich, an dem Stück von Turgut Erçetin auch einfach grundsätzlich sagen kann, also die viele der Werke, die Turgut Erçetin bisher komponiert hat, sind sehr anderer Natur, sind sozusagen sehr viel weniger kontemplativ auch als das, was wir gehört haben. Aber ein Kompositionsauftrag ist eben keine Online-Bestellung, wo man weiß, was dabei rauskommt, sondern es ist in erster Linie erstmal ein großer Vertrauensvorschuss an einen Komponisten, dass er oder sie etwas Interessantes komponieren werden. Und hier in Donaueschingen eben ganz wesentlich. Auch die Freiheit, in welche Richtung, dass die Komponisten auch sich die Freiheit nehmen können, in die Richtung komponieren zu wollen, in die sich entwickeln. Und das gibt eigentlich jedes Jahr immer Überraschungen. Das hatten wir im letzten Jahr bei den Orchesterkonzerten auch, dass Komponisten, Komponistinnen sich entschieden haben, nun, wo sie in den Fällen dann das erste Mal für die Donaueschinger Musiktage komponiert haben, plötzlich in eine ganz andere Richtung zu gehen, die ganz anders klang als alles, was sie vorher komponiert haben.
Genau, das finde ich jetzt eben auch sehr schön, wie du das gesagt hast. Also man ist keine Online-Bestellung, wo man dann weiß, aus dem Katalog, da kommt jetzt irgendwie so oder sowas. Ne? Man setzt natürlich aber doch irgendwie auch ein bisschen Akzente durch diejenigen, die man einlädt. Jetzt hat man mit Turgut Erçetin, das ist ein Newcomer für die Donaueschinger Musiktage, Marc-André, ich hatte das vorhin auch schon erwähnt, der ist natürlich jetzt kein Unbekannter in Donaueschingen, der hat schon viele Stücke gehabt, auch im vergangenen Jahr eben ein Stück. Dann gibt es auch in dem Festivalverlauf jetzt auch ein Komponist wie Georges Apergis, der morgen im Konzert zu hören ist, das wir auch im Radio übertragen werden. Das ist jetzt auch, ich sag mal, ein erfahrener, gesetzter Komponist. Und wir haben dann jetzt im Abschlusskonzert am Ende den Komponisten Philippe Leroux, der eigentlich jetzt nicht so ein Donaueschinger Dauerbrenner war. Der hatte sein letztes Stück, habe ich nachgeguckt, 1997. Das ist also schon eine ganz schöne Zeit lang her. Jetzt kommt er hierher, also mit einem neuen Stück. Wie wichtigt sich das jetzt, diese Newcomer und dann vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, diese etwas gesetzteren, die man schon jetzt auch aus der neuen Musikszene dann eher kennt?
Also mit Georges Apergis und Marc-André sind auch eigentlich zwei der wenigen sozusagen sehr etablierten Komponisten, die in diesem Jahr bei den Donaueschinger Musiktagen gespielt werden, schon genannt. Das sind in diesem Jahr nämlich auch gerade im Vergleich zu anderen weniger. Mir liegt wirklich sehr viel daran, der Kreis derjenigen, deren Werke in Donaueschingen aufgeführt werden, zu erweitern. Wir haben vor 2 Jahren bei der ersten Ausgabe, die ich verantwortet habe, ich glaube fast 70% der Komponistinnen und Komponisten gehabt, die zum ersten Mal in Donaueschingen präsent waren. In diesem Jahr ist es etwas weniger. Philippe Leroux ist aber insofern ein gutes Beispiel, als dass er ein in Frankreich sehr viel gespielter Komponist ist, der hingegen in Deutschland kaum gespielt wird. In Donaueschingen war er eben 1997, seitdem nicht mehr. Aber er ist auch niemand, der ansonsten viel gespielt wird. Und, aber ein sehr interessanter, auch einfach handwerklich sehr, sehr guter, virtuos instrumentierender Komponist, der es absolut verdient, auch diesem Publikum in Donaueschingen hier vorgestellt zu werden. Wir werden nachher hören, wie er komponieren kann, welche Fähigkeiten er als Komponist hat. Und da bin ich sehr froh, dass er auch auf mein Angebot hin und auf meine Frage, ob er Interesse hätte für Donaueschingen, ein Orchesterstück zu komponieren, so viel zugesagt hat. Es ist ja nicht, dass das immer gerade Komponisten alles in ihren Zeitplan passt, was man sich als Kuratorin überlegt.
Ja, es muss nicht immer unbedingt in den Zeitplan passen, aber Donaueschingen, das ist ja schon, wie Kai Kniffke es vorhin auch gesagt hat, das ist schon irgendwie auch ein sehr, sehr wichtiges Festival. Also eigentlich sagt man da nicht nein, oder?
Ja, es kommt selten vor, aber es kommt durchaus vor.
Ja, jetzt, wir haben schon über das Konzert von Georges Apergis morgen gesprochen, hat auch eine herausragende Solistin, Tabea Zimmermann. Also es sind ja nicht immer nur die Komponisten, die entscheidend sind, sondern auch die Interpretinnen und Interpreten, die hier wichtig sind. Da gibt es ja auch verschiedene Formationen, die eingeladen sind. Was gibt es denn noch für andere Konzerte, die also wirklich Spannendes versprechen? Auch jetzt ein bisschen auch im Blick auf die Interpretinnen und Interpreten, die hier eingeladen worden sind, zu spielen.
Ja, Tabea Zimmermann, wenn ich das noch hinzufügen darf, spielt tatsächlich zum ersten Mal bei den Donaueschinger Musiktagen. Ich finde es sehr wichtig, dass die Musikerinnen und Musiker, die in den großen Konzertsälen der Welt zu Hause sind und dort als Botschafter zeitgenössischer Musik auch unterwegs sind, dass die auch alle bei den Donaueschinger Musiktagen spielen und ebenso wie Tabea Zimmermann wirklich eine herausragende Bratschistin ist. Wir haben in 2 Konzerten am Samstag und einem Konzert am Sonntag das Klangforum Wien zu Gast. Ein Ensemble, das auch schon eine lange Geschichte mit den Donaueschinger Tagen Musiktagen verbindet. Sie führen zum einen eine große Klangraum-Choreografie der Komponistin Hanna Eimermacher auf und am Sonntag geben sie 3 Komponistinnen und Komponisten, die aus dem postsowjetischen Raum stammen, eine Stimme, nämlich Anna Korsun aus der Ukraine, Alexander Kubev aus Russland und Kuka Nikolatze, der aus Georgien stammt. Wir haben aber auch Ensembles, Musiker, die noch nie bei den Donaueschinger Musiktagen waren. Dazu gehört die Turntable-Komponistin und Performerin Mariam Rezaei, die heute Abend um 23 Uhr vor der sehr eindrucksvollen Kulisse des Schlosses, des fürstlich-fürstenbergischen Schlosses, eine Performance, eine Komposition für 4 Turntables uraufführen wird. Wir haben sie eingeladen, sich durch das sehr umfangreiche Archiv der Donaueschinger Musiktage durchzuhören, das zu erkunden. Der SWR hat ja seit dem Einstieg hier beim Festival 1950 die Konzerte mitgeschnitten. Da können Sie sich vorstellen, über 75 Jahre ist da sehr viel zusammengekommen. Und Mariam Rezaei hat nun aus ihren Erkundungstouren sozusagen durch dieses Archiv ein eigenes Werk komponiert. Da sind wir sehr gespannt, wie das in dieser nächtlichen Outdoor-Performance um 23 Uhr klingen wird.
Ja, das ist 75 Jahre des Südwestrundfunk bei den Donaueschinger Musiktagen. Ohne den gäbe es dieses Archiv natürlich gar nicht. Ein Blick ins Archiv bedeutet natürlich immer auch einen Blick in die Geschichte. Wir haben das heute in einem Festakt auch gehört, hat Eleonore Bühning die Laudatio gehalten. Sie hat da ja einen guten Rückblick gemacht auf die Geschichte der Donaueschinger Musiktage, auch so ein paar Höhepunkte erwähnt. Und so, wenn wir jetzt mal auf diese Geschichte gucken, natürlich ist so ein Festival, muss ja immer nach vorne gucken. Du hast es jetzt schon erwähnt mit Philippe Leroux, das ist eher ein Komponist, der ja vielleicht bei uns nicht so bekannt, nicht so häufig gespielt wird. Es war mal irgendwie auch anders, wenn man zum Beispiel an Pierre Boulez denkt, ne? Also den Widmungsträger, der war ganz entscheidend natürlich in den 50er Jahren, hat das sehr geprägt. Er hat auch den Musikdirektor Heinrich Strobel damals sehr geprägt und da so eine bestimmte Richtung reingebracht. Das ist offensichtlich ein bisschen verschwunden oder habe ich das jetzt vielleicht falsch rausgehört?
Was ist verschwunden?
Also der französische Einfluss, dass man so französische Musik ein bisschen zurückgedrängt hat oder eher nicht?
Also die letzten Jahre ist hier sehr viel französische Musik bei den Donaueschinger Musiktagen uraufgeführt worden. Also mir ist zwischen eher gesagt worden, es gäbe jetzt hier aber doch zu viel französische Musik hier. Und ich meine, wenn wir in diesem Jahr schauen, also allein jetzt in diesem Konzert, das hat eine Kollegin hat getitelt bei einem Beitrag Paris in Donaueschingen, weil wir eben Marc-André, der aus Frankreich stammt, hatten. Wir haben nach der Pause ein Werk der Südkoreanerin Im Soo-Choi, die aber seit langem in Frankreich lebt, Philippe Leroux, wir haben ein großes Werk von Georges Apergy. Wir haben ein Konzert mit dem Straßburger Ensemble Hannah zu Miroir. Wir haben auch in den letzten 2 Jahren sehr viel französische Komponisten gehabt. Also ich glaube, dass eigentlich die Nähe zu Frankreich, das ja geografisch sehr, sehr nahe liegt an Donaueschingen, die ist, glaube ich, sehr, sehr gestiegen in den letzten Jahren.
Und schauen wir nochmal auf diese Geschichte. Wenn man sich diese Geschichte natürlich anguckt, wird man feststellen, es sind doch bei den Donaueschinger Musiktagen auch überwiegend Komponisten. Und in diesem Jahr ist es ein bisschen anders. Da gibt es, glaube ich, mehr Komponistinnen als Komponisten. Was ja auch interessant ist, ist das jetzt auch so eine Zielsetzung der Programmatik? Also da auch zu sagen, das gehört ja auch ins Thema ein bisschen Voices anbauend. Ne? Also die entfesselten Frauenstimmen, sage ich jetzt mal.
Ja, die sind natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil inzwischen der Donaueschinger Musiktage. Als ich das Festival vor 2 Jahren übernommen habe, war das mir ein sehr großes Anliegen, die Präsenz von Komponistinnen hier beim Festival sehr viel stärker zu machen, weshalb wir damals vor 2 Jahren mehr als 2/3 der uraufgeführten Komponisten Werke von Frauen stammten, von Komponistinnen, nicht von Komponisten. Und in diesem Jahr, ich habe es nicht gezählt, aber vorhin Eleonore Bühning hatte gezählt und sagte, es sei 13 Komponistinnen und 10 Komponisten. Und es ist so, wir sind heute in der wunderbaren Situation, dass es sehr viele sehr gute Komponistinnen gibt, die aber trotzdem auch weiter gefördert werden müssen. Denn gerade der Zugang zu Orchesteraufträgen ist etwas, was immer noch erfordert, dass man sozusagen durch die Strukturen einmal hindurch muss. Und da finde ich es gerade bei diesen großen Orchesteraufträgen sehr wichtig, dass davon viele an Frauen gehen. Aber nicht nur, also die weibliche Präsenz im Festival ist ein wichtiger Teil des Festivals.
Jetzt hast du vorhin schon erwähnt, das Konzert von Hanna Eimermacher, das ist ja ein Konzert für 22 Performerinnen. Es spielt zwar das Klangforum Wien, aber das ist jetzt nicht so eine Situation oder dürfen wir uns nicht so vorstellen wie hier jetzt in der Barsporthalle, wo das Orchester vorne sitzt und dann passiert da eigentlich jetzt von der Bewegung her nicht so viel. Also da wird so richtig performt und das bedeutet ja auch, da geht ja auch die Musik ein bisschen aus dem Raum raus, ne? Und was ganz zentral wichtig ist, seit den 1990er Jahren, seitdem Armin Köhler hier die Donaueschinger Musiktage geleitet hat, spielt die Klanginstallation auch eine große Rolle. Das gibt es in diesem Jahr natürlich auch. Du hast es schon auch erwähnt, dieses Turntable-Konzert, das findet ja im Freien statt. Ja, auch, könnte man jetzt auch sagen, so eine Art Klanginstallation. Was passiert da in diesem Jahr bei Klanginstallationen?
Ja, wir haben in diesem Jahr 4 Klanginstallationen von 3 Künstlern, die alle, finde ich, besonders gelungen ist, die auch visuell sehr interessant alle sind und die vor allem 3 ganz unterschiedliche Positionen zeigen, wie man heute Klangkunst gestalten kann. Wir haben 2 Klanginstallationen von dem französischen Klangkünstler Felix Blum, der jeweils eigentlich zeigt oder Installationen entwickelt hat, wo das Individuum und die Gruppe präsent sind. Er hat in seiner Klanginstallation Andante ist er mit Donaueschingen und Donaueschingern spazieren gegangen und hat aufgenommen, wie schnell sie laufen und in welchem Rhythmus. Und jeder der Spaziergänge hat ihm einen Schuh geliehen und die Installation besteht jetzt aus 20 Schuhen, die auf so Holzboxen montiert sind und die jeweils im Rhythmus und in dem Tempo von dem Spaziergänger sozusagen auf diese Holzkiste schlagen und dadurch natürlich einen Klang. Und das ist also eine Polyphonie, die ganz und gar bestimmt ist von den Donaueschingerinnen und Donaueschingern Spaziergängern. Also eine Installation, die es auch ohne die Menschen hier gar nicht gäbe. Und in seiner anderen Installation im Fischhaus, da hat diesen Sao Paulo entstanden und da hat er 50 Menschen, die nach Sao Paulo gezogen sind, gefragt, was sie dazu bewogen hat, ihr altes Leben aufzugeben. Und sie haben ihm erzählt von ihren Träumen nach einem besseren Leben. Und da kann man, wenn man sich den einzelnen Lautsprecher nähert, den einzelnen Traum hören, wenn man ein bisschen sich entfernt, dann hört man den Chor der Träumenden und ist auch eingeladen, das mit den eigenen Träumen in Verbindung zu setzen. Und da werden dann auch geografische Distanz, die wird dann plötzlich ganz weniger wichtig, weil ja, die menschlichen Träume dann doch oft sehr ähnliche sind.
Und das ist ein bisschen das, was man so heute mit so einem Modewort auch bezeichnet, das ist immersiv, ne?
Ja.
Diese Art von Installation, ne? Also
ja, das ist sie absolut. Wir haben im Museum Art Plus eine ganz andere Installation einer norwegischen Künstlerin, Eva Jakobsen, die eine große Sammlerin ist, eine Sammlung nämlich von Objekten, die sie findet und die aus vermeintlich wertlosem Material ist, die sie zusammenstellt und die sie mit Klängen gefüllt hat, von Field Recordings, also von Aufnahmen draußen aus der Welt, aber auch von Aufnahmen des Genf Ensembles Contrechamp und die sie in den sehr delikates Zusammenspiel von Sehen und Hören bringt.
Jetzt sind wir ja hier im Eröffnungskonzert. Das ist immer traditionsgemäß das Orchesterkonzert, wie das Abschlusskonzert auch. Also Orchesteraufträge, das ist ja sowas ein bisschen wie die Königsdisziplin, kann man sagen. Das war nicht immer so. In den 50er Jahren hat man vom Orchester ein bisschen Distanz gehalten. Da waren es mehr so die Ensembleformationen oder man hat spezielle Besetzungen gehabt. Aber jetzt ist eben doch Königsdisziplin, zumindest bei den Donaueschinger Musiktagen, auch das Orchester. Und das ist ja immer auch eine Herausforderung und ich glaube für Komponisten auch sehr, sehr wichtig, für das Orchester zu komponieren. Jetzt, wie gestalten sich solche Orchesteraufträge? Jetzt nehmen wir ein Beispiel, Imsu Choi, ne? Das ist jetzt ein Name, der, glaube ich, jetzt bei uns noch nicht so geläufig ist.
Ne? Na, sie ist auch noch eine junge Komponistin, muss man dazu sagen. Sie stammt, wie ich schon erwähnt habe, aus Südkorea, hat dann in Frankreich studiert, lebt auch noch in Paris, ist auch sehr von französischer Musiktradition beeinflusst und sie hat ein sehr schönes Bild für das Komponieren gefunden, nämlich, dass sie sagt, das Komponieren sei für sie wie ein Weg im Labyrinth zu finden und manchmal auch mit Umwegen. Und das Werk, das Sie jetzt gleich nach der Pause hören werden, lebt vor allem davon, dass Imsu Choi fasziniert ist von den Klangfarben, die ein Orchester bildet. Also wenn man die gleiche Tonhöhe auf verschiedenen Instrumenten spielt, dann klingt sie ja ganz verschieden, eben weil jedes Instrument eine andere Klangfarbe bietet. Und da ist für jemanden, der da aus der Klangfarbenpalette schöpfen will, ist das Orchester natürlich das ideale Instrument. Und Imsu Choi hat davon geträumt, für Orchester zu schreiben und war entsprechend glücklich, dass sie dazu nun die Möglichkeit hatte. Und dieses Werk, das Miro heißt, das ist ein koreanisches Wort für Labyrinth. Das ist, wie sie sagt, auch ein bisschen die Zusammenfassung der Synthese dessen, was sie in den letzten 5 Jahren komponiert hat. Und Sie werden hören, wie sie zwischen ganz feinen Strukturen, ganz delikaten, durchsichtigen Strukturen und wirklich Klangmassierungen, wo sie das ganze Orchester einsetzt, hin und her changiert. Da hat also jemand auch sich sehr gefreut, aus dem Vollen des Orchesters schöpfen zu können. Aber eben in allen Abstufungen, in allen Differenzierungen und eben auch ja, ganz unterschiedliche Klangfarben innerhalb des Orchesters zusammenzubringen.
Jetzt finde ich das auch ganz interessant mit dem Labyrinth. Ne, der Begriff des Labyrinths, das führt ein bisschen auch wieder auf den Widmungsträger des ersten Stücks zurück, nämlich zu Boulez. Für Boulez war das auch sehr, sehr wichtig. Aber auch zu Philippe Leroux. Denn Philippe Leroux' Stück Paris-Banlieue, das ist ein Stadtstück. Und wir können uns das, die Stadt ein Stück weit auch als Labyrinth vorstellen. Donaueschingen ist es jetzt vielleicht nicht. Du hast vorhin davon gesprochen, man muss eben auch viel, viel laufen. Also nicht nur die Donaueschingerinnen, die müssen viel laufen auf ihren Spaziergang. Wir müssen es auch, denn wir müssen immer von Aufführungsort zu Aufführungsort gehen. Auch die Barsporthalle liegt dann so ein bisschen am Stadtrand. Aber das ist jetzt nicht ein labyrinthischer Weg, den man sich da durchschlagen muss. Aber bei Philippe Leroux ist es ein bisschen so. Und dieses Stadtstück, das fand ich jetzt irgendwie interessant, als ich das gelesen habe. Es gab ja auch vor ein paar Jahren mal ein Stück von Olga Neuwirth, Le Encantadas, das bezieht sich zwar auf eine Erzählung von Herman Melville, war aber im Grunde genommen so eine Stadtreise eigentlich. Man ist immer in ein Boot eingestiegen und das war in Venedig und man kam dann von einer Insel zur nächsten und von einer Kirche in die andere. Ist es so ein Genre, was es jetzt da gibt, wo Philippe Leroux da auch anknüpft? Also, dass man so Stadtstücke jetzt macht?
Also ein einziges eigenes Genre würde ich nicht sagen und was Olga Neuwirth vor Jahren gemacht hat und Philippe Leroux jetzt machen, sind doch auch, geht schon ästhetisch auch relativ weit auseinander, aber ich glaube, die Faszination oder die Beschäftigung mit den urbanen Strukturen, in denen wir leben, ist etwas, was viele Komponisten sehr interessiert und die Möglichkeiten der Elektronik dafür zu nutzen, damit zu arbeiten. Also in dem Werk, was Philippe Leroux entwickelt hat, was sich eben um das Verhältnis von Zentrum und Vorstädten Drehzentrum Peripherie, also Paris und seine Vorstädte, seine Banlieues. Da hat er mehrere Residenzen im IRCAM, dem großen Musikforschungszentrum in Paris, dazu verwandt, eine Elektronik zu entwickeln, die geografische Verteilung oder Disposition, die Verhältnisse, die Entfernungen auch zwischen Zentrum und den Vorstädten auch sinnlich erlebbar werden lässt in der Barsporthalle durch die Elektronik mit 50 Lautsprechern, die im Publikum verteilt sind, auch über den Köpfen, auch an der Decke, über den Köpfen des Publikums, um tatsächlich in dem Fall auch wieder ein immersives Klangerlebnis zu schaffen. Und ja, also dass Stadt und Elektronik hier zusammenkommen, das ist natürlich kein Zufall, weil es eben diese Möglichkeiten bietet. Aber es gibt tatsächlich viele, viele Werke, die sich mit urbanen Strukturen, mit Stadt, mit dem Verhältnis von Stadt, Umgebung beschäftigen. Das wäre auch interessant, die sich alle mal in Beziehung zueinander zu setzen.
Ja, und das betrifft ja, glaube ich, uns alle, die wir nach Donaueschingen kommen. Die meisten von uns werden in irgendwelchen Städten leben und man kommt dann nach Donaueschingen. Ist ja relativ klein strukturiert, was ja eben auch erstaunlich ist, dass dieses Festival, das doch eines der wichtigsten Festival der neuen Musik ist, dass das eben dann in so einem Ort stattfindet, wo man dann eben auch so die urbanen Strukturen mit den Turnhallen, Sporthallen und ja, den Kunsthallen auch nutzen muss. Ja, vielen Dank, Lydia, dass du jetzt bei uns warst. Und wir kommen hier langsam ans Ende der Pause. Du gehst wieder unter die Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank.
Ich danke.